Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Christsein verstehen. Ich bin Klaus Straßburg und ich möchte meine theologischen Einsichten für ein gutes Leben mit dir teilen. Die Wogen im Internet schlugen hoch. Vor allem in den sogenannten sozialen Medien, diese kehrten wieder einmal ihre asoziale Seite hervor. Ein wahrer Shitstorm ergoss sich über die evangelische Kirche in Deutschland, abgekürzt EKD, und über ihre höchste Repräsentantin Annette Kurschus. Es hagelte Beschimpfungen und Drohungen mit Kirchenaustritten. Was war geschehen? Die EKD-Ratsvorsitzende hatte am Reformationstag in der Schlosskirche zu Wittenberg eine Predigt über Psalm 46 gehalten und darin den Ukraine-Krieg thematisiert. In der Predigt hatte sie Verhandlungen mit Russland gefordert. Daraufhin warf der ehemalige ukrainische Botschafter Andrei Melnik der EKD auf Twitter einen, Zitat, Eiertanz mit dem Kriegsverbrecher Putin vor. Eine, wieder Zitat, Anbiederung an die russisch-orthodoxe Kirche und einen, Zitat, heuchlerischen Verrat am ukrainischen Volk, den wir euch, Dienern des Judas, nie verzeihen werden. Soweit Andrei Melnik. Darauf folgte dann die besagte Eskalation auf Twitter. Es sei nur kurz angemerkt, dass die EKD-Ratsvorsitzende den russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill I. bereits mehrfach scharf kritisiert hat. Von einer Anbiederung an die russisch-orthodoxe Kirche kann deshalb überhaupt keine Rede sein. Zu den anderen Äußerungen Melniks möchte ich mich nicht äußern, da sie über ihn mehr aussagen als über die EKD. Doch warum hat die Kurschus-Predigt die Gemüter derart erhitzt? Sehen wir uns die Predigt einmal genauer an. Der Predigt lag, wie gesagt, der Psalm 46 zugrunde, und zwar in der Luther-Übersetzung, die ich jetzt einmal vorlese. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Völker müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern. Ich will mich erheben auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kurschus knüpft an das Bild vom Weltuntergang in Vers 3 an und gesteht: Ich fürchte mich sehr wohl. Und wie? Bisweilen überfällt mich große Angst vor dem Schreckensszenario, dass die Welt untergeht und die Berge ins Meer stürzen und die Fluten Menschen und Tiere, Häuser und Gärten, Hab und Gut verschlingen. Tatsächlich ist mir bang vor der Katastrophe von kosmischen Ausmaßen, verursacht durch atomare Kräfte oder Naturgewalten. In diesem Zusammenhang zitiert die Ratsvorsitzende Bundespräsident Steinmeier, der nach einem Besuch in Kiew sagte: Es ist alles viel furchtbarer, als wir uns das in Deutschland vorstellen. Ich finde es wichtig, dass Kurschus offen von ihrer Angst spricht. Das hört man in den Diskussionen um den Ukraine-Krieg selten. Alle, die oft voller Überzeugung ihre Meinung kundtun, scheinen Angst nicht zu kennen. Aber ein Leben ohne Angst gibt es nicht. Und die atomare und auch die ökologische Bedrohung können nur Angst auslösen. Angst ist auch nicht unbedingt ein schlechter Ratgeber, wie man oft hört. Sie kann auch ein wichtiger Indikator für eine bedrohliche Situation sein. Wer keine Angst hat, läuft möglicherweise Gefahr, blindlings in die Katastrophe zu rennen. Darum ist es von Belang, dass Kurschus offen ihre Angst bekennt. Sie bringt damit zum Ausdruck, die Situation ist gefährlich. Wir dürfen nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern müssen Verantwortung übernehmen. Die meisten Menschen in Deutschland können sich Krieg wahrscheinlich gar nicht vorstellen, weil sie ihn noch nicht erlebt haben. Andere stecken den Kopf in den Sand und verdrängen die Gefahr. Wir können uns deshalb nur bedingt ein Urteil darüber bilden, was Krieg eigentlich bedeutet. Der Bundespräsident hat es in Kiew gesehen und eingestanden, dass es viel furchtbarer als unsere Vorstellung ist. Krieg ist schrecklich. Wir sollten ihn und seine Gefahr für uns deshalb nicht auf die leichte Schulter nehmen. Kurschus stellt fest, dass die Menschen, die den Psalm sangen, offensichtlich Gewalterfahrungen gemacht haben und Kriegsangst hatten. Sie bezieht diese Erfahrungen auf die gegenwärtige Situation in der Ukraine. Zitat: Menschen fliehen, suchen in ihrer Todesangst eine feste Burg, die sie schützt, hasten in den Keller, in das Theater, in den U-Bahn-Schacht, beten dort. Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke. Er hilft uns früh am Morgen. Menschen rufen nach guter Wehr und Waffen, um Leib und Leben zu verteidigen, nach Hilfe in den großen Nöten, die sie getroffen haben. Anschließend greift Kurschus die im Psalm geschilderte Erfahrung auf, dass Gott selbst das feindliche Heer zunichte gemacht hat. Und sie bezieht diese Verse auf die Situation in der Ukraine. Zitat: Bekannte erzählen von der Ukrainerin, die bei ihnen wohnt. Sie habe zufrieden gestaunt, als sie die zerstörte Krimbrücke sah. Aber sollten diese Zerstörungen wirklich Gottes Werke sein? Die Frage ist berechtigt. Zugleich muss aber wahrgenommen werden, dass der Psalm die Opferperspektive einnimmt, die nicht unsere Perspektive ist. Kurschus fragt, Zitat: Wie sollte ich es verurteilen, wenn ein Mensch, der angegriffen wird, Gott für jeden kleinen Sieg dankt? Und wie sollte ich kategorisch Nein dazu sagen, ihm mit Wehr und Waffen zu helfen, damit er den Raketenangriffen nicht wehrlos ausgeliefert ist? Aber darf ich wirklich einstimmen in die Melodie des Psalms, die auf Vernichtung der Feinde sind? Dürfen das meine Töne werden, die solche Vernichtung als Gottes Werk besingen? Kurschus warnt davor, sich die Perspektive des Psalms bruchlos zu eigen zu machen und sich dadurch Gottes zu bemächtigen. Ich zitiere: Leider sind die Kirchen dieser Versuchung allzu oft erlegen. Gott mit uns, hieß es etwa im Ersten Weltkrieg. Und auf welcher Seite im Krieg sie auch standen, sie haben Gott vor den Karren ihrer eigenen Interessen gespannt, sich Gottes bemächtigt. Der Soziologe Hans Joas schreibt in seinen Denkskizzen zu Psalm 46: Die Gefahr gibt es nicht nur im Kampf der Nationalismen, sondern überall dort, wo die eigene Sache ganz für die gute gehalten wird. Der Friede mag dann sehr wohl gewünscht werden, aber es soll ihn nur geben unter den eigenen Bedingungen. Nur wenn auch die anderen bereit seien, unseren Gott anzuerkennen, unsere Werte zu teilen, dann werde Friede möglich. Wir sollten uns hüten, Gott allzu schnell als unseren zu bezeichnen und ihn allzu sicher auf unserer Seite zu verorten. Gott anzuerkennen als den universalen Gott, sagt Hans Joas, das muss aber heißen, nicht die eigene Sache ungebrochen zur universalen zu erklären. Es gibt zwar die universale Forderung Gottes, aber sie ist auch und an erster Stelle eine Forderung an uns selbst. Diese Sätze enthalten Sprengstoff. Die Theologin analysiert in wünschenswerter Klarheit die Übertretung des nach lutherischer Zählung zweiten Gebotes, das den Missbrauch des Namens Gottes für eigene Ziele verbietet. Der Übertretung dieses Gebotes machen sich alle schuldig, die Gott vor den Karren ihrer eigenen Interessen spannen, die sich selbst und die eigene Sache für ungebrochen gut erklären und Gott fraglos auf die eigene Seite ziehen. Denn niemand darf sich seiner Sache allzu sicher sein und allzu schnell das eigene Handeln zu einem Handeln im Sinne Gottes erklären. Gottes Forderung ist nicht zuerst eine Forderung an den Andersdenkenden, sondern an uns selbst. Die Übertretung des Gebotes ist nicht nur eine Verletzung der Ehre Gottes, sondern auch eine Verhinderung von Frieden. Denn Friede wird nur möglich, wenn man darauf verzichtet, dass der Andersdenkende die eigenen Werte, die man mit den Werten Gottes identifiziert, übernimmt. Man kann eine solche These mit Recht bestreiten, denn sie gilt, wie alle ethischen Thesen, sicher nicht in jeder denkbaren Situation. Es kann Situationen geben, in denen man nach ausführlicher Prüfung und intensiver Abwägung zu dem Ergebnis kommt, dass das als gut Erkannte vom Gegenüber anerkannt werden sollte. In wohl den meisten Situationen ist aber die Relativität auch der eigenen Werte anzuerkennen. Für den Ukraine-Krieg würde das bedeuten, dass keine Seite meint, vorbehaltlos im Recht zu sein. Keine Seite darf davon ausgehen, dass die eigene Sicht, die eigene Interpretation der Vorgeschichte und Geschichte des Krieges und das eigene politische System Setzungen sind, die allein wahr und richtig und deshalb unbedingt durchzusetzen sind. So gut die eigene Absicht auch sei, wenn Friede möglich und Menschenleben gerettet werden sollen, wird man von Maximalforderungen absehen müssen und letztlich um einen Kompromiss nicht herumkommen. Ich denke, die Ratsvorsitzende richtet sich mit dieser Forderung nicht in erster Linie an die gebeutelten Ukrainer, sondern an den Angreifer und die Ukraine unterstützenden Länder. Im letzten Teil ihrer Predigt vollzieht Kurschus eine Wende. Sie richtet ihren Blick nicht mehr auf das immer fragwürdige Handeln der Menschen, sondern auf das Handeln Gottes, und sie vollzieht damit die Blickrichtung des Psalms nach. Zitat: Kommt her, ruft die Stimme in Psalm 46, schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Die Überlebenden, die hier sprechen, sehen die Verwüstung, die verlassene Stadt, die Skelette der zurückgelassenen feindlichen Waffen und sind froh, dass der Feind weg ist. Der Krieg ist zu Ende. Eine große Stille kehrt ein. Kein Siegestaumel, weil die eigenen Krieger so tapfer waren. Kein Triumphgeheul, weil die eigene Verteidigung den Feind in die Flucht geschlagen hat. Sie danken Gott. Sie glauben, Gott selbst hat der Gewalt Einhalt geboten und den Krieg beendet. Zitat Ende. Wendet man den Blick auf das Handeln Gottes, dann relativiert sich das eigene Handeln. Es ist nicht bedeutungslos, aber es erhält einen anderen Stellenwert. Das eigene Handeln ist nicht alles. Das bedeutet für den Krieg, das menschliche Handeln, die militärische Taktik und die geopolitische Strategie, die Siege und Niederlagen, die Errungenschaften und Zufälle sind nicht alles. Es gibt noch eine andere Dimension. in und mit dem sichtbaren menschlichen Handeln, in und mit den zufälligen Ereignissen, so glaubt man, ereignet sich das verborgene Handeln Gottes. Denn Gott ist ein Gott der Geschichte. Das Alte und das Neue Testament erzählen in weiten Teilen Geschichten vom Volk Israel mit seinen Feinden, von Königen, Priestern, Nomaden und Bauern, von Jesus, seinen Jüngerinnen und Jüngern und von deren Gegnern. Selbst die Prophetenbücher, die Psalmen und die neutestamentlichen Briefe bieten selten abstrakte Lehren, sondern sprechen fast immer in geschichtliche Situationen hinein. Das bedeutet, die Bibel erzählt von einem in der Geschichte handelnden Gott und wie Gott in vielen Taten Israels, seiner Könige und einfachen Leute, in den Taten Jesu und derer, die ihm nachfolgten, handelte, so ist er auch heute in manchen Taten von Menschen am Werk. Darum ist Gottes, der in der Geschichte wirkend, den Kriegen ein Ende macht, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Und weil Gottes ist, gibt es nach dem Krieg keinen Siegestaumel und kein Triumphgeheul. Stattdessen gibt es Dankbarkeit dafür, dass Gott dem Krieg ein Ende bereitet hat. Ich weiß, dass damit nicht alle Fragen beantwortet sind. Was ist mit den Menschen, die im Feuer verbrannt sind? Was mit denen, die hingeschlachtet wurden, sodass ihre Bögen und Spieße zerbrochen wurden? Der Psalm gibt darauf keine Antwort. Aber er behauptet auch nicht, dass im Himmel oder von Gott selbst aufgrund der toten Soldaten ein Freudengesang angestimmt worden wäre. Eben darum sollen es auch die Menschen nicht tun. Was bedeutet dieser Perspektivwechsel, dieser Blick auf Gott für den Ukraine-Krieg? Die Ratsvorsitzende konkretisiert, Zitat: Viele sagen, Frieden in der Ukraine kann erst werden, wenn Russland geschlagen, seine Moral und Rüstung erschöpft und seine Regierung abgelöst ist. Und so lange helfen nur Waffen. Wo bliebe schließlich die Gerechtigkeit, wenn einer, der den Nachbarn überfällt, am Ende Gewinn davon hat? Ich rechne mit Gottes unverfügbarem Wort, das die Kraft hat, Frieden zu stiften. Ich rechne mit Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit, auch das hat Martin Luther uns neu aufgeschlossen, ist ja mehr und anders als jene Gerechtigkeit, die die Bösen bestraft und die Guten belohnt. Gottes Gerechtigkeit macht Leben und Zukunft möglich für alle. Und darauf kommt es doch an. Menschen können frei und ohne Furcht leben. Das ist Gottes Wille. Darauf zielt Gottes Wirken. Und wo das Wirklichkeit wird, ist es Gottes Geschenk. Zitat Ende. Kurschus setzt dem auf Sieg ausgerichteten, bewaffneten Kampf etwas Überraschendes entgegen. Das Wort Gottes, das Frieden stiftet. Und sie setzt der Gerechtigkeit, die der Ukraine widerfahren soll, ein biblisches Verständnis der Gerechtigkeit entgegen. Tatsächlich bezeichnet der Begriff Gerechtigkeit Gottes in der biblischen Tradition nicht die ausgleichende Gerechtigkeit, die jedem das gibt, was er verdient hat, was ihm rechtmäßig zusteht. Gottes Gerechtigkeit meint im Alten und Neuen Testament vielmehr die Treue Gottes zu seinem Bund mit Israel und das Heilshandeln Gottes an allen Menschen. Der Begriff wird nicht mit gerechter Strafe in Zusammenhang gebracht, sondern mit Barmherzigkeit, Güte und Freude. Wenngleich der Gedanke einer ausgleichenden Gerechtigkeit der Sache nach auch in der Bibel vorhanden ist, setzt Kurschus einen anderen Akzent. das barmherzige Handeln Gottes, das allen Menschen Leben und Zukunft ermöglicht und insofern Frieden stiftet. Das gilt natürlich für die Menschen in der Ukraine, die zu Unrecht angegriffen wurden und werden zuallererst. Aber es gilt auch für die Soldaten auf russischer Seite, die in einem sinnlosen Krieg ihr Leben lassen müssen. Kurschus beschreibt damit eine Dilemmasituation. Zum einen soll der Krieg nach Gottes Willen beendet werden, um allen Menschen Leben und Zukunft zu ermöglichen. Weil aber Waffen den Krieg offensichtlich nicht so bald beenden können, sondern im Gegenteil immer mehr Menschenleben fordern, bleibt zum anderen die Frage, wie soll denn der Krieg beendet werden, wenn die Interessen beider Kriegsparteien so weit auseinander liegen? Kurschus schließt, dass dem Willen Gottes, nämlich dass alle Menschen leben können und Zukunft haben, nur auf dem Verhandlungsweg Genüge getan werden kann. Zitat: An Gottes Gerechtigkeit richten wir uns aus, wenn wir als Christen reden und handeln. Ja, wir erkennen das Recht an, sich gegen Angriffe zu verteidigen. Und zugleich erinnern wir uns selbst und andere unermüdlich an die friedensstiftende Kraft des Wortes. Wir können Gottes Wirken nicht ersetzen, aber wir können und sollen ihm vorlaufend die Bahn ebnen. Durch kleine, vermeintlich unscheinbare Gesten, die manchmal Unvermutetes bewirken und eine Kultur der Entfeindung schaffen. Friede wird am Ende nicht durch Waffen. Echter und womöglich auch ein annähernd gerechter Friede kann nur werden, wo Menschen miteinander reden und verhandeln. Und das geht nur, wenn der böse Feind nicht zum Teufel ernannt wird. Die Dilemmasituation zeigt sich auch darin, dass es nach Kurschus zum einen ein Recht auf Verteidigung gibt, dass wir zum anderen aber dem friedenstiftenden Wort Gottes die Bahn ebnen sollen. Gottes Wort die Bahn ebnen, dazu gehört nach Jesaja 40, 3-5, dass man in der Wüste eine Straße baut, dass Täler aufgeschüttet und Berge abgetragen werden, so dass eine Ebene entsteht, auf der die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Es soll also geradezu etwas Unerwartbares geschehen, etwas Unerwartbares, das aber nichts Unmögliches ist, weil Gott selbst darin wirkt. Kurschus sieht dieses Unerwartbare darin, dass die Kriegsparteien beginnen, miteinander zu reden und zu verhandeln. Verhandeln heißt, miteinander nach einer Lösung des Konflikts und einem Weg zu suchen, auf dem die Waffen schweigen. Dazu gehören Gesten der Entfeindung, Gesten des Aufeinanderzugehens, welche die Unkultur des Krieges durch eine Kultur der Entfeindung ersetzen. Wie kann das geschehen? Kurschus ist hier wenig konkret. Sie fordert immerhin, den Feind nicht zu dämonisieren. Denn mit dem Teufel kann man nicht verhandeln. Und wenn man den Feind zum Inbegriff des Bösen macht, kann man sich selbst umso besser als der Gute von ihm abheben. Man könnte noch hinzufügen, eine Kultur der Entfeindung ist nur dann möglich, wenn man darauf verzichtet, den Gegner besiegen zu wollen, wenn man eigenes mögliches Fehlverhalten eingesteht, wenn man von Maximalforderungen abrückt und, ja, wenn man bereit zum Leiden ist. Denn ohne Bereitschaft zum Leiden wird es kein Leben und keine Zukunft für alle geben, sondern den Kampf bis zum Ende. Einen Kampf, in dem möglichst nur der Feind leiden soll. Aber wird nicht eine solche Fortsetzung des Krieges mit mehr Leiden für beide Seiten, also für alle, verbunden sein? Andererseits fragt die politische Vernunft, darf man es einem Aggressor zugestehen, dass er sein Ziel erreicht und Gebietsgewinne macht? Für Glaubende ist entscheidend, dass nicht die eigene Sache zur Sache Gottes erhoben wird, sondern umgekehrt Gottes Sache zur eigenen Sache gemacht wird. Das kann auch bedeuten, darauf zu vertrauen, dass Gott mit seinem friedenstiftenden Wort in der Geschichte wirkt, dass er sich für die Ukraine einsetzt und sie nicht einfach dem Angreifer auf Gedeih und Verderb ausliefert. Auch dann nicht, wenn dieser einen Teil der Ukraine besetzt halten kann. Kurschus formuliert dies zwar nicht ausdrücklich, aber wenn man ihre Gedanken zu Ende denkt, ist das die Konsequenz. Im Vertrauen darauf, dass Gott auf der Seite der unter Fremdherrschaft lebenden Menschen steht und dass er ihr Leid begrenzen wird, könnte die Ukraine einen Schritt auf den Aggressor zumachen, um Leben zu retten, auch wenn alle politische Vernunft dem zu widersprechen scheint. Gerade darum hat das Gebet eine entscheidende Bedeutung. Das Gebet, das um die Verwirklichung der Sache Gottes bittet, und zwar auch dort, wo es um etwas für die politische Vernunft Unerwartbares geht. Der Psalm macht am Beginn von Vers 11 klar, was dieses Vertrauen auf Gottes friedensstiftende Gegenwart für die Glaubenden bedeutet. Luther hat dort übersetzt, seid stille. Treffender ist aber die Übersetzung, haltet ein, lasst ab vom Kampf. Wer sein Leben und seine Zukunft in Gottes Händen bewahrt weiß, muss um sein Leben und seine Zukunft nicht mehr um jeden Preis kämpfen, indem er dem anderen Leben und Zukunft nimmt. Kurschus weist in diese Richtung, indem sie ihre Predigt folgendermaßen schließt. Zitat: Niemals darf Krieg die Politik ersetzen. Darum verachtet Verhandlungen nicht. Glaubt an die Kraft des Geistes gegenwärtigen Wortes. Traut den kleinsten Schritten etwas zu und betet unablässig um Frieden. Um Frieden, der durch menschliche Vernunft werden kann. Und um den Frieden Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft. Er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Der Shitstorm, der sich an diese Predigt anschloss, ist verständlich. Denn für die meisten Menschen ist der Glaube, dass das Leben und die Zukunft der eigenen Person wie auch des eigenen Volkes in Gott geborgen sind, keine Lebenswirklichkeit. Dass ein Gott in der Weltgeschichte wirkt, gehört für sie nicht in den Bereich der Realität. Oder es ist ihnen nur ein theoretischer Gedanke, der keine Auswirkungen auf das eigene Denken und Handeln hat. Viele Menschen können daher nur das Menschliche wirken und das heißt die politische Vernunft gelten lassen. Diese kommt jedoch zu unterschiedlichen Ergebnissen, oft zu dem Ergebnis, dass Verhandlungen in der gegenwärtigen Situation des Krieges nicht in Frage kommen. Wer eine entschieden christliche Sicht vertritt, wird deshalb auf einen Shitstorm gefasst sein müssen. Kurschus selbst hat ihre Sicht im Vergleich zu ihren Äußerungen im Juni und Juli dieses Jahres offenbar weiterentwickelt. Damals bezeichnete sie Waffenlieferungen an die Ukraine als verantwortbare politische Entscheidung, die mit christlichen Grundsätzen vereinbar sei, weil alles Handeln das Ziel haben müsse, das Recht des Einzelnen auf ein Leben in Freiheit und Würde zu verteidigen und die Souveränität der Ukraine zu wahren. Von einem friedenstiftenden Wort Gottes, einer Kultur der Entfeindung und Verhandlungen über einen Waffenstillstand hat die Ratsvorsitzende damals nichts verlauten lassen. Sie hatte allerdings schon unmittelbar nach dem russischen Angriff auf die Ukraine angemahnt, das diplomatische Gespräch nicht abreißen zu lassen. Interessant ist nicht nur, dass Kurschus jetzt offenbar andere Akzente setzt als noch im Juni, Juli, sondern auch, dass sie dies in Auslegung eines biblischen Textes tut. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Beschäftigung mit biblischen Texten unsere Gedanken in eine andere Richtung lenkt, als es der Fall wäre, wenn wir ohne solchen Rückbezug auf die Heilige Schrift eine vermeintlich christliche Stellungnahme abgeben würden. Dieser Rückbezug auf die Heilige Schrift zeichnet auch die Predigt der Ratsvorsitzenden gegenüber der Diskussion zwischen Katrin Göring-Eckardt und Friedrich Cramer aus, über die ich bereits berichtet habe. Kurschus argumentiert entschieden theologisch, was in der besagten Diskussion nicht der Fall war. Die Rückbesinnung auf die biblischen Texte ist aber für christliche Stellungnahmen unverzichtbar. Will man nicht einer das christliche verfehlenden, rein politischen Logik folgen? Es bleibt zu hoffen, dass die Christenheit sich auch in Fragen politischer Ethik entschieden auf ihr Fundament besinnt, nämlich das Wirken Gottes und das Handeln Jesu Christi, das in den Schriften des Alten und Neuen Testaments bezeugt ist. Ja, und das war's für heute. Auf meiner Website Christsein Verstehen kannst du den Text nachlesen und einen Kommentar abgeben. Bis zum nächsten Mal, viel Segen und viele neue Einsichten über Gott und das gute Leben. Bis bald!